Moin Moin
und Servus.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit die Oberärzte Hörsturz mit euren Hausärzten.
Heute widmen wir uns dem Thema Hausärzte am Limit oder am Wendepunkt. Wer kümmert sich eigentlich morgen um uns?
Ja, das ist eine berechtigte Frage und die kann sich, glaube ich, jeder selber stellen.
Ja, tatsächlich war der Anlass der Folge, dass wir jeden Tag zig Anfragen bekommen, ob wir Neupatienten aufnehmen können. Und das führt natürlich auch bei uns dazu, darüber nachzudenken, wie eigentlich die Zukunft der Hausarztmedizin aussieht.
Und da gibt es sicherlich viele verschiedene Denkansätze, die für sich natürlich auch funktionieren können. Aber so das richtige Lösungsmittel für diese Problematik hat, glaube ich, noch keiner so richtig erfunden.
Nee, also tatsächlich ist es so, dass es von den Zahlen so aussieht, dass in den nächsten 10 Jahren quasi die Hälfte der hausärztlichen Kollegen in Rente geht. Und das macht uns oder gibt uns natürlich auch zu denken, wie wir das Problem bei uns im Kleinen lösen können, aber natürlich auch, wie das Ganze in ganz Deutschland aussieht und in anderen Bundesländern.
Ja, also das merkt man jetzt schon. Wir sind ja hier im ländlichen Raum, wo wir praktizieren und eigentlich sogar noch relativ gut mit Hausärzten ausgestattet. Aber auch wir merken zunehmend den Druck für die Patienten und natürlich auch der Druck, der damit natürlich bei uns steigt, was das Patientenvolumen angeht. Jetzt gerade im Umkreis sind in diesem Jahr 2 hausärztliche Kollegen verstorben bei laufender Praxis, wodurch natürlich die Patienten von heute auf morgen auf der Straße saßen und keine Versorgung mehr hatten.
Was natürlich insbesondere für chronisch kranke Patienten ein großes Problem darstellt, weil die ja nicht so just for fun zum Arzt gehen, sondern einfach auch ihre Medikamente brauchen und natürlich auch eine ärztliche Kontrolle.
Genau, und bei uns jetzt ganz speziell im Ort ist es auch so, dass 2 hausärztliche Kolleginnen im Folgejahr gerne auch in ihrem wohlverdienten Ruhestand treten möchten, mit über Mitte 70 schon, ja, also schon verrückt. Eigentlich weit über dem Rentenalter hinaus, also an der Stelle natürlich auch absolut gegönnt, aber natürlich trotzdem sind diese Praxen dann ohne Nachfolge, also da haben wir halt das Problem gehabt, dass kein Nachfolger gefunden werden konnte, ja. Das heißt also, diese Patienten müssen dann irgendwo versorgt werden.
Ja, und das ist eben auch so, dass selbst, also in 10 Jahren, sagen immer alle, gehen die dann in Rente, aber wir haben halt, wie Markus eben schon gesagt hat, einfach jetzt schon die Situation, dass ein Großteil der Kollegen über 60 ist. Und jetzt muss man, also wenn ihr mal euch irgendwie an die eigene Nase fasst und überlegt, bei euch im Büro oder so, wer von euren Kollegen ist Ü60, arbeitet Vollzeit und hat echt so einen sehr hohen Input. Ich meine, irgendwann ist ja auch irgendwie jedem gegönnt, dass er mal so ein bisschen zurückfährt und vielleicht nicht das Gleiche macht, was du mit, naja, mit 30, Mitte 30, 40 machen willst. Und
ja, und man muss ja auch immer noch sagen, das Thema haben wir schon ein paar Mal gehabt. Wenn die Praxis zu ist, heißt das nicht, dass jemand Feierabend hat. Also als Arzt arbeitet man noch eine ganze Ecke nach Praxisschluss an Dokumentation, Verwaltung, Praxismanagement, Personalverwaltung und. Da kommen noch etliche Dinge hinterher. Und mit, sage ich mal, Mitte 60 noch einer 60, 70, 80 Stunden Woche hinterher zu laufen, da kann sich, glaube ich, jeder selber vorstellen, dass das so auch nicht gesund sein kann.
Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie zum Teufel lösen wir das? Also ich meine, es ist ja nun mal so, wie es ist. Es ist ja nicht nur bei Ärzten so, dass zu wenig Personal oder vielleicht fehlverteilt, also wenn man sich die Zahlen anguckt, ist es ja tatsächlich eigentlich gar nicht unbedingt so, dass wir zu wenig Abschlüsse haben oder zu wenig Absolventen haben. Das ist ja mehr denn je.
Ja, genau. Eigentlich das Gegenteil ist der Fall. Wir haben mehr Absolventen pro Jahr als jemals zuvor. Und trotzdem verschwinden diese Leute offensichtlich irgendwo und kommen nicht an den Stellen an, wo sie vermeintlich gebraucht werden.
Genau, das heißt, wir müssten im Prinzip gucken, wo gehen sie hin? Also sowohl örtlich gesehen als auch in der Fachrichtung natürlich. Und ja, klar sind in den Großstädten mehr Ärzte als im ländlichen Gebiet. Und wir haben es tatsächlich oft so, dass wir darüber diskutieren, ob denn wirklich so dieser, ja, in Anführungszeichen Zwang zu sagen, ne, du, wenn du dich verpflichtest, Studium und am Ende in die Hausarztmedizin zu gehen oder diese Pflichtpraktika, die unsere Studenten machen müssen, ob das wirklich am Ende dazu führt, dass du dieses Fach gerne machen möchtest.
Ja, also ich glaube, erstmal muss als allererstes mal die Begeisterung fürs Fach her. Also ich glaube nicht, dass der primäre Ansatz sein kann, zu sagen, wir brauchen eine Landarztquote, sondern der primäre Ansatz muss erstmal sein, Leute für die Allgemeinmedizin und das Hausärztliche zu begeistern. Und dann in der Folge kommt dann ganz oft der Wunsch von alleine halt auch zu sagen, ich gehe vielleicht in einen ländlicheren Raum, weil mit Anfang, Mitte 20, da ist man in einer Großstadt super aufgehoben, da fühlt man sich in der Regel wohl, da hat man urbanen Lifestyle, ja. Um es mal so heute zu sagen. Genau, da spielen Freunde, Bars etc. noch die gewaltige Rolle. Ja, und je älter man wird, um sich, denke ich, kommt dann natürlich auch die eigene Familie vielleicht wieder in den Fokus und man merkt eben auch, dass auch der ländliche Raum vielleicht ein bisschen mehr Ruhe bietet und vielleicht auch etwas mehr Gemeinschaftssinn. Man besinnt sich vielleicht auf seine eigene Kindheit auch zurück, geht zurück in die Region, wo vielleicht auch die Eltern wohnen, die bei Kindern ja auch sehr, sehr gut oft unterstützen können.
Genau.
Dann kommt dieser Gang von der Stadt aufs Land meist von ganz alleine, zumal ja auch die Miet- und Wohnpreise in den Städten halt immer mehr steigen und man im ländlichen Raum um die Großstädte herum doch eher noch in der Lage ist, sich vielleicht auch mal ein Häuschen zu leisten.
Ja, aber schlussendlich ist ja so, ich meine, wir haben ja immer wieder Studenten eben von der Uni Ulm jetzt bei uns in dem Fall, wobei wir schon auch aus anderen Unis Leute bei uns hatten und wir reden ja auch immer ganz viel mit denen, wie die das sehen oder wie das bei uns so war. Also ich meine, wir sind jetzt dann auch doch ein paar Jahre raus aus dem Studium.
Aber auch noch nicht so lange.
Noch nicht so lange, so alt sind wir nicht. Aber ja, also ich meine, für uns zwei, wir haben uns das halt schon immer gewünscht, aber das ist natürlich auch nicht bei jedem so. Jetzt wird immer groß diskutiert, der ärztliche Nachwuchs, alle sind faul, alle wollen nur noch Teilzeit arbeiten, dies und das. Das ist ja auch ein allgemeiner Trend, dass natürlich Teilzeitarbeit immer attraktiver wird, sicherlich auch aus dem Grund, dass eben Betreuungsmöglichkeiten, gerade was Familie angeht, einfach sehr rar geworden sind und man sich ja sicherlich überlegen muss, ob man nur Vollzeit arbeitet, um sich dann die Kinderbetreuung leisten zu können oder ob man eben einfach bei seinen Kindern bleiben möchte. Und das ist, das finde ich auch immer ganz schlimm, das ist einfach jedem selbst überlassen. Also ich finde das echt super ungerecht, wenn man sich hinstellt und egal welche Berufsgruppe, ob das am Ende Lehrer, die gerne gebasht werden, die Ärzte oder sonst was, natürlich irgendwie in Anführungszeichen systemrelevante Berufe, aber jedem ist überlassen, wie er arbeiten möchte. Das ist einfach so. Und da gibt es eigentlich kein Urteil, was zu fällen ist.
Und ja, auch kein Zwang. Das ist auch etwas, worüber wir uns auch manchmal ärgern, wenn dieses Gefühl aufkommt, dass Patienten Ärzte als so eine Art Gemeingut ansehen. Also letztendlich ist ein Arzt auch ein Mensch, ja, und der möchte auch genauso gesehen und behandelt werden und nicht als so eine Art Allgemeingut, auf das man einen Anspruch in irgendeiner Form hätte. Kein Patient hat einen Anspruch auf einen bestimmten Arzt. Ja, ein Patient hat natürlich Anspruch auf eine Notfallversorgung und Behandlung, wenn er sie braucht, keine Frage. Aber Anspruchshaltung und Wirklichkeit gehen da ganz, ganz oft weit auseinander. Und das ist auch was, was uns oftmals negativ auffällt mittlerweile im Alltag.
Ja, was uns negativ auffällt und was ja auch nicht nur uns, sondern auch unseren Mitarbeitern eben das Leben super schwer machen und was, glaube ich, im Endeffekt auch dazu führt, dass ganz viele den Beruf auch am Ende wieder verlassen. Also Ärzte eher selten, die bleiben dann vielleicht nicht in der Praxis, die gehen aber meistens in einen anderen medizinischen Bereich. Aber vor allem die medizinischen Fachangestellten erleben wir eigentlich tagtäglich, dass die nicht mehr in der Praxis oder im Krankenhaus oder sonst wo arbeiten, sondern in völlig fachfremde Bereiche gehen, weil sie diesen Input, den du einfach da vorne hast, nicht mehr aushalten. Und das erleben wir wirklich tagtäglich, ne? Von Pöbeleien über Bedrohungen, über, ich weiß nicht, was alles Mögliche.
Ja, bestes Beispiel krass, war jetzt vor kurzem, da haben wir auch intensiv im Team drüber gesprochen, waren Patienten, die eigentlich gar nicht bei uns in Behandlung sind, aber von uns eigentlich gerne wollten, dass wir ein bestimmtes Labor für sie abnehmen, weil ihr eigener Hausarzt das verweigert hat, weil sie eben der Meinung waren, dass eine Person sie in irgendeiner Form vergiftet haben könnte. Ich umreiße das mal ganz grob nur, um da auch die Anonymitätsrechte zu wahren. Es war jedenfalls schon eine an sich sehr interessante Story. Letztendlich haben wir versucht, da gemeinsam einen Weg zu finden und zu sagen, okay, wir können Untersuchung XY machen. Das ist aber eindeutig eben keine Kassenleistung, die Allgemeinheit tragen muss. Ist eine Wunschleistung dieser Patienten gewesen. Das haben die auch entsprechend, wurden die aufgeklärt und haben das auch unterschrieben. Und im Nachhinein haben sie natürlich dann entsprechende Laborrechnung bekommen, über deren Höhe sie sich im Vorhinaus eigentlich klar waren.
Und unterschrieben haben
und riefen dann in der Praxis an, bepöbelten dann am Empfang erstmal unsere MFA über 5 Minuten, dass das ja eine Frechheit wäre, dass sie da eine Rechnung gekriegt haben. Wohlgemerkt nicht von uns, sondern vom Labor. wir haben diese Leistung kostenlos, beziehungsweise, ja, also kostenlos erbracht. Wir haben da nichts privat noch abgerechnet.
Was uns dann auch noch negativ ausgelegt worden ist, dass wir das umsonst gemacht haben. Wir hätten es ja in Rechnung stellen sollen. Naja, auf jeden Fall war unsere Arzthelferin dann irgendwann völlig entnervt. Dann habe ich übernommen und bei mir wurde dann mitten im Gespräch einfach aufgelegt, also was ich schon mal super respektlos
finde. Ja gut, nachdem du massiv bepöbelt worden bist, ja, beschimpft, beleidigt, bedroht worden bist und das ist absolutes No-Go.
Ja, also ich will jedem mal unterstellen, dass wir was Gutes für die Menschheit wollen und ich versucht habe, da irgendwie zu erklären, warum, was, wie gelaufen ist. Naja, auf jeden Fall kam dann noch E-Mail mit diversen Drohungen von Anwalt.
Über Ärztekammer, über Meldung sonst wohin.
Und das ist keine Einzelheit mehr. Also wenn wir mit Kollegen reden, das ist wirklich alltäglich.
Also wir hören das von Kollegen und uns passiert das mittlerweile auch fast monatlich, muss man schon sagen.
Ja, was früher so nicht, also was früher vielleicht, keine Ahnung, ein, zweimal im Jahr vorgekommen ist, ist jetzt mittlerweile ja wöchentlich, zumindest im Sinne von, naja, dass man beschimpft wird, dass die Anspruchshaltung hoch ist und so weiter. Und ihr müsst euch einfach mal vorstellen, also wie gesagt, angefangen vorne am Empfang, die Arzthelferin, die haben ja nicht nur euch als Kontakt, die ihr direkt vor ihnen steht, sondern da klingelt das Telefon, dann kommen die Ärzte von der Seite, dann kommt eine Mail, dann kommt Fax, wir haben KIM-Briefe, wir haben E-Arztbriefe mittlerweile, dann wir haben E-Faxe, wir haben Post. Und das alles läuft gleichzeitig. Ja, das muss alles abgearbeitet werden, weil ihr wollt ja auch, dass die E-Mail möglichst zeitnah bearbeitet wird, dass euer Problem sofort gelöst wird. Und das ist wirklich enorm. Und da leisten die wirklich Wahnsinniges da vorne.
Übermenschliches
im Prinzip. Und dass man dann vielleicht nicht immer den Ton trifft, wenn halt der Fünfte hintereinander dich anpöbelt, kann man, glaube ich, auch nachvollziehen. Ich glaube, wir kriegen das noch alle ganz gut hin. Aber es ist einfach manchmal schwierig und wie vorhin schon gesagt, wir sind alle nur Menschen. So, jetzt trotzdem überlegen wir natürlich immer, wie können wir das Ganze lösen. Ja, wir haben bei uns in der Praxis eine Telefon-KI, was auch am Anfang zu Unmut geführt hat, weil auch gerade da, muss man sagen, die älteren Patienten Schwierigkeiten hatten. Aber das resultierte eben einfach daraus, dass du halt nicht 10 Ohren und 10 Hände hast, sondern dass eben dass die MFAs eben nur eine Sache gleichzeitig machen können.
Naja, und das ist ja auch so typisch deutsch, ne? Erstmal alles Neue wird erstmal abgelehnt, das ist fremd, das wollen wir nicht und das war früher anders und deswegen möchten wir das nicht. Jetzt am Ende ist diese Telefon-KI eigentlich eine super Sache. Selbst unsere älteren Patienten haben gelernt, okay, ich muss dem halt einfach nur zuhören und der leitet mich dann durch und am Ende ruft mich tatsächlich ein echter Mensch zurück. Genau. Und seitdem das auch so gut funktioniert, haben wir da eigentlich keine Probleme. Aber es wurde am Anfang erstmal aus Prinzip abgelehnt.
Das heißt aber im Prinzip auch, dass KI in Maßen sicherlich eine gute Idee ist, wenn sie denn funktioniert. Wie gesagt, mit der Telefon-KI haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht. Wir haben Online-Terminvergaben, was auch ein bisschen entlastet hat und das Telefon auch entlastet hat. Das funktioniert auch gut, muss natürlich trotzdem immer händisch nochmal abgeklickt werden, ob das dann nicht gleichzeitig jemand was gebucht hat oder so, aber ist an sich auch eine Erleichterung.
Ja, das sind aber so Wege, die man als Praxis auch ein bisschen gehen muss. Also man muss schon schauen, dass man die Praxen halt auf den Zahn der Zeit bringt und so natürlich auch viel mehr abfedern kann. Hätten wir das alles nicht, könnten wir gar nicht so viele Patienten versorgen, wie wir aktuell versorgen.
Ja. Ja, aber das ist, ne, also das ist immer, was wir überlegen, wie kann man es halt noch besser oder noch mehr entlasten, weil, wie gesagt, der Input einfach wahnsinnig hoch ist. Und das andere ist natürlich, was wir als Ärzte überlegen, weil wir können ja auch alle nicht mehr arbeiten, wie kann man halt den Arzt am Ende auch entlasten? Weil ich meine, wir haben in der Regel Viertelstundentermine und wir sehen wirklich verdammt viele Menschen am Tag mit sehr vielen unterschiedlichen Problemen und jeder, der mit Menschen arbeitet, kennt das, das ist anstrengend, du musst kognitiv immer da sein, du musst immer auf der Höhe sein.
Du musst bei jedem umschalten, genau. Jeder möchte jetzt eine möglichst sofortige Lösung für sein spezielles Problem
haben. Was den Beruf übrigens super interessant macht, das ist ja das, weshalb wir das zum Beispiel auch gerne machen wollen, weil Hausarztmedizin eben genau das ist. Also das finden unsere Studenten immer so faszinierend, wenn dann einer kommt, keine Ahnung, vom Gichtanfall, dann kommt der Nächste mit dem Hautausschlag, dann kommt der Nächste.
Einer mit Herzinfarkt und Schlaganfall, genau, den man dann auch erkennen muss.
Genau, dann Reiseimpfberatung, dann... Und das übrigens immer freitags nachmittags, kann ich euch sagen, wie oft wir freitags nachmittags.
Also den Notarzt, wenn der Notarzt kommt, dann immer freitags kurz vor 12.
Das ist echt Murphy's Law, das ist wirklich immer so. Unsere neue Ärztin meinte auch so, ja, das gibt's doch nicht. Ja. Immer wenn du gerade so gefühlt schon im Kopf im Feierabend bist, kommt jemand um die Ecke und sagt, mir geht's nicht gut oder so. Genau, ne? Aber das, da möchte ja auch jeder gehört und gesehen werden, zu Recht natürlich auch, gar keine Frage.
Aber auch da ist das Thema Anspruchshaltung natürlich ganz, ganz wichtig. Also jeder glaubt natürlich, er ist der lebensbedrohliche Notfall. Das ist aber in der Regel nicht so. Und wir bitten da auch mal ganz viel um Verständnis. Bei uns können die Patienten eigentlich sich täglich in der Akutsprechstunde mit ihrem Akutproblem vorstellen. Also die kommen ran. Aber wir bitten da auch um einfach Akzeptanz, wenn man auch mal auf einen Termin für eine geplante Sache auch mal 2-3 Tage warten muss. Ja. Das ist auch völlig in Ordnung.
Also das, womit wir auch tagtäglich gerade konfrontiert werden, ist, dass es ja nicht nur um die Hausärzte geht, die weniger geht, sondern auch andere Fachärzte, die natürlich auch immer weniger vorhanden sind und wo die Wartezeiten immer länger sind. Und wir haben ganz viele Patienten, die dann sagen, ja, wieso machen Sie denn jetzt den Termin nicht aus? Wo wir sagen, naja, hören Sie mal, wir haben hier am Tag 200 Patienten, wir können nicht für jeden irgendwie Termine
bei anderen Fachärzten ausmachen. Das ist auch nicht unsere Aufgabe als Ärzte. Das muss man auch mal so klar sagen. Ärzte sind keine Telefonvermittlungsstelle oder Terminverplanungsstelle, sondern es sind Fachkräfte, die sich um medizinische Belange und Gesundheit kümmern.
Genau, und wir rufen an, wenn es wirklich super dringlich indiziert ist oder wenn die alte Omi nicht mehr zum Hörer greifen
ja,
kann.
Ja, aber weil das sind wirklich die Ausnahmen. Aber es muss nicht der Mit-40-Jährige, der keinen Bock hat, sich in eine Warteschleife bei einem anderen Kollegen zu setzen.
Wir haben übrigens auch keine Geheimnummern. Ne?
Ja, wir sitzen genauso in der Warteschleife. Da muss man ehrlich sagen, also das ist eine Anspruchshaltung, die ist nicht erfüllbar.
Ja, also bitte, das ist das eine. Dann, ich glaube, über die Hausarztvermittlungsfälle hatten wir auch schon mal erzählt. Das ist wirklich ein blödes Konstrukt, was da leider ausgenutzt wird an vielen Stellen. Das war die ursprüngliche Idee, war zu sagen, gut, die Leute, die es wirklich dringlich jetzt in absehbarer Zeit den Termin brauchen, die sollen über so einen Hausarztvermittlungsfall laufen. Mittlerweile läuft es leider so, dass die anderen Fachärzte das leider Gottes an vielen Stellen ausnutzen und wirklich völlig reguläre Termine von euch einen Hausarztvermittlungsfall wollen und wir den dann und wir stehen dann vor der Bredouille, ne, ihr steht dann vor uns, sagt, ja, der nimmt mich nicht dran, nur wenn ich das habe. Und wir aber wissen, na gut, er hat ja offensichtlich die Termine, aber will halt mehr abrechnen. Und da stehen wir auch immer dazwischen. Ja, wir
wollen, weil nochmal, für den Haushaltsvermittlungsfall rechnet der Kollege mehrere 100% mehr Leistung ab.
100, ja, 200%. Ja,
ich glaube, es waren 200, ja. Und das ist natürlich ein riesiger finanzieller Anreiz für den einen oder anderen. Wir wollen da auch nicht alle unter Generalverdacht stellen. Aber es sind bei uns auch in der Umgebung immer wieder die gleichen Praxen, wo grundsätzlich ein Hausarztvermittlungsfall für völlig banale Termine halt gefordert wird.
Ja, und
das ist nicht in Ordnung.
Und das ist dann wiederum in Anführungszeichen das Problem der Haushaltsmedizin, dass die Leute dann, ihr landet ja doch immer wieder bei uns. Also ob ihr die Darmspülung irgendwo macht und der Gastroenterologe nicht mal mit euch den Befund bespricht, sondern ihr dann vor uns sitzt. Natürlich wollt ihr den besprochen haben, ist ja auch euer gutes Recht. Aber die Kollegen schicken dann zu den Hausärzten, wir sollen alles abfangen. Und das ist einfach was...
Und der Hausarzt ist nicht der Vorleseonkel, sondern der Hausarzt macht selber Medizin und ist selber Facharzt. Und deshalb finden wir das auch nur fair und auch gerecht, wenn der die Untersuchung durchführt, die auch mit euch auswertet und bespricht. Also ich meine, wo sind wir denn da mittlerweile gelandet?
Ja, und das war früher übrigens nicht so, ne? Also das war
früher undenkbar. Da reden wir von vor wenigen Jahren noch so.
Ja, so, und das ist einfach ein Punkt, den muss man auch ansprechen. Und da sage ich jetzt nicht wie unsere netten Politiker, die dann sagen, ja, zu viel Arztkontakt. Ja, die Deutschen haben im internationalen Vergleich deutlich mehr Arztkontakte als viele andere Länder, aber andere Länder haben auch ein völlig anderes System als wir. Das darf man auch immer nicht vergessen.
Also ja, und Behörden sind auch selber zum Teil mit Teil des Problems, indem sie euch nämlich immer in die Hausarztpraxis schicken und sagen, ich brauche Attest XY. Für die ist überhaupt kein, dafür gibt es keine rechtliche Grundlage. Ja. Für diese ganzen behördlichen Atteste, die von euch verlangen, ja, holt mal was vom Hausarzt, da bräuchte ich mal was. Mhm. Dafür gibt es überhaupt keine Gesetzesgrundlage. Dafür gibt es von unserer Seite auch überhaupt keine Vergütung. Deswegen müsst ihr solche Atteste dann grundsätzlich selber bezahlen, das weil das gar sind, keine Kassenleistungen sind und aber auch überhaupt kein Rechtsanspruch darauf besteht und auch eine Behörde euch überhaupt nicht dazu zwingen kann, solche Atteste vorzulegen.
Also schlussendlich ist es, was Markus damit sagen möchte, ist schlussendlich, dass ganz viele Sachen, die bei uns in der Praxis landen und sicherlich auch bei anderen Kollegen in der Praxis landen, eigentlich nicht ärztliche Aufgabe sind und wirklich unnötig sind. Und das wird ja auch oft besprochen, auch in den Medien besprochen, dieser Wasserkopf der Verwaltung ist halt zunehmend, wird immer größer, wir kriegen immer mehr Auflagen, die zu erfüllen sind. Du musst in einer gewissen Weise über Masse arbeiten als Arzt, weil du sonst halt auch auf das Geld nicht kommst, schlussendlich. Ja. Also muss man mal ganz klar sagen.
Man nennt das in der Medizin Verdünnerscheine. Also im Prinzip, wenn man nur rein nach dem jetzigen Kassensystem, was auf einer kleinen Mini-Pauschale pro Quartal, pro Arzt beruht, damit kann niemand überleben. Und wenn man jetzt wirklich nur die chronisch Kranken behandeln würde, dann würde man als Arztpraxis sofort zumachen müssen. Da kannst du nach einer Woche dein Personal nicht mehr bezahlen.
Na, und die andere Sache, die halt immer wieder Punkt des Ganzen ist, ist, dass man überlegen muss, kann man an nichtärztliches Personal Sachen delegieren. Ne? Da gibt es ja mittlerweile ganz viele Modelle von Vera und Näpa, also Arzthelferinnen, die eben Zusatzausbildung machen, die Hausbesuche dann eben absolvieren können, die halt auch mal, weiß ich nicht, den Reha-Bericht mal mit ausfüllen können oder sonstiges von PAs, Physician Assistant,
über Primary Care Manager,
genau, PCMs, also gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, was auch da an sich ja kein schlechter Ansatz ist, aber in unserem System, wie es aktuell funktioniert, manchmal schwierig umsetzbar ist, weil natürlich auch viele Patienten auch noch sehr arztfixiert sind. Das merken wir, wenn wir neue Ärzte bei uns im Team haben, dass natürlich man gerade beim Hausarzt immer den gleichen sozusagen haben will.
Das wir ja auch ein Stück weit nachvollziehen können.
Völlig nachvollziehbar
und da geben
ist,
wir uns auch Mühe, dass das in der Regel so ist, außer eben in unseren Akutsprechstunden, da gibt es dann keine freie Arztwahl, sondern man kommt mit einem akuten Anliegen und muss dann aber auch damit
da
leben.
Ja, man kommt Schnupfen, Heiserkeit, nicht um die...
Naja, nicht immer, aber es ist tatsächlich so, man kommt ohne Termin sofort ran. Das heißt dann aber auch bei dem, der gerade Zeit hat.
Genau, ne, aber das ist sicherlich auch was ein Umdenken in all unseren Köpfen bedarf, dass wir offen sein müssen für neue Modelle und für neue Wege, die da zu gehen sind. Und vielleicht einmal zur Erörterung, die Physician Assistants, also die PAs, sind zum Beispiel Leute, die eben entweder mit Vorerfahrungen, beispielsweise Krankenschwestern, die noch was on top studieren, 3 Jahre, oder Leute, die 4 Jahre Vollzeit das studieren, also so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein abgespecktes Medizinstudium machen und auch ein medizinisches Verständnis, und die haben auch Anatomie etc.
Ja, also die ersetzen Ärzte nicht, sondern es ist ein eigener Berufszweig.
Genau.
Ne? Also das kann dann Ärzte für gewisse Untersuchungen entlasten.
Das ist quasi vorgeschaltet, ne? Und das ist gar nicht so verkehrt, weil natürlich ganz viele Sachen, wenn jemand auch da Erfahrung hat, wie in allen Berufen, einen da durchaus entlasten kann und sagen kann, hier von den 10 Leuten, ich habe 8 gesehen, da kann ich sicher sagen, es ist okay, und die 2 muss der Arzt sehen. Und das ist ein System sicherlich, was auch zukunftsträchtig ist, was aber auch im ländlichen Bereich auch schwierig zu bekommen ist. Aber was wir damit sagen wollen, ist, auch der Patient, nicht nur die Ärzte oder das medizinische Personal muss sich einfach in Zukunft umstellen und umstrukturieren und anders organisieren, als wir es bisher kennen.
Ja, und auch Patienten müssen lernen, dass es nicht so weitergeht, wie es bisher weitergegangen ist, sondern es wird neue Systeme geben, und auf die muss man sich auch als Patient einstellen. Und da muss man auch um ganz viel auch, ja, Verständnis von Patientenseite bitten. Was Jona jetzt sagte mit diesen ganzen Arztassistenten von Vera, Nepa-Schwester, PCM oder PA, das sind natürlich alles Fachgruppen, die den Arzt entlasten, aber eben nicht ersetzen können.
Genau, weil wir halten da immer unsere Hand rüber und auch unseren Kopf hin, weil das sind zwar delegierbare Aufgaben, aber wir sind dafür verantwortlich. Das heißt, du musst dich natürlich auch
immer... Wir tragen fachlich als auch rechtlich die Verantwortung für solche Personengruppen, und am Ende des Tages sind trotzdem wir, die ärztliche Approbation haben und die Facharztausbildung. Und natürlich auch dann die entsprechende Erfahrung mitbringen. Aber das kann natürlich eine Entlastung sein. Ersetzt aber trotzdem nicht den Ärztemangel. Es kann helfen, mit weniger Ärzten die Patienten auch noch gut zu versorgen, aber es ersetzt am Ende natürlich nicht den Arzt. Das heißt, wir müssen schon auch gucken, wie können wir ärztliche Versorgung auf dem ländlichen Bereich weiter stärken.
Ja.
Und das ist natürlich einerseits ein Problem, was schon in den Praxen beginnt. Also klar, man muss auch als Praxis heute irgendwie modern bleiben. Man muss eine auch entsprechende Themenführung und eine moderne Teamstruktur, die wir wirklich da ganz, ganz viel Wert auch bei uns in der Praxis drauf legen, mitbringen. Weil das ist das, was die Leute in die Praxis bringt als Personal und auch in der Praxis hält. Mhm. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Und da müssen natürlich auch Ärzte umdenken, keine Frage.
Ja.
Aber es ist auch so, dass Ärzte auch die Zeichen der Zeit erkennen müssen und eben schauen, wie können sie in ihrer Gemeinde oder in ihrem Bereich eine Praxis besser ausbauen. Das ist ja auch ein Thema für uns, ja, womit wir uns ganz, ganz viel beschäftigen. Und da gibt es natürlich auch Limitationen. Das eine ist natürlich, man muss das Personal erstmal bekommen, was man mit viel Einsatz bekommen kann. Da sind wir, glaube ich, ein gutes Beispiel für.
Ja,
also
ich, ja.
Wir sind wirklich, obwohl wir ländlich unterwegs sind, personell wirklich gut aufgestellt, bekommen auch fortlaufend Initiativbewerbungen, sowohl ärztlich
als auch. Dafür,
ja,
wir freuen uns über jede einzelne Bewerbung.
Ja, immer auch gerne gesehen, keine Frage. Aber man kommt natürlich neben der personellen Limitation auch irgendwann an eine räumliche Limitation heran.
Ja.
Weil eine Praxis halt, die man irgendwann mal übernommen hat, eben auch nur eine gewisse Quadratmeterzahl hat, in denen man arbeiten kann.
Ja, also tatsächlich ist gerade so, wir hätten Ärzte, die sich bewerben, wir können sie aber nicht nehmen, weil wir keinen Platz dafür haben und das räumlich nicht umsetzen können, was natürlich auch irgendwie eine absurde Situation ist. Und wir es tatsächlich eigentlich jetzt auch geschafft haben, dass Menschen auch hierher gezogen sind, also von größeren Städten tatsächlich den Schritt hierher gewagt haben und bei uns gerne bleiben möchten. Und natürlich möchte man da auch eine Perspektive bieten. Und wir
da
freuen
sind wir
uns
übrigens
ja auch
sehr stolz drauf. Also nicht nur, dass wir offensichtlich als Arbeitgeber so attraktiv sind, dass die Leute kommen, sondern wir sind natürlich auch stolz drauf, dass Leute bei uns arbeiten möchten.
Ja. Und in Isny leben wollen.
Und in Isny leben wollen.
Und mit unserem Team arbeiten wollen. Und da arbeiten wir ja ganz viel. Wir hatten jetzt, wer es vielleicht auf Instagram verfolgt hat, auch ein Teamwochenende, wo wir auch gerade so einfach über Kommunikation gesprochen haben, Workshop hatten.
Haben uns da eine Fachkraft eingeladen, die uns tatsächlich ein bisschen.
Genau.
Also
super.
Wandelplan kann man empfehlen.
Ja.
Kleine Werbung am Rande.
Ja.
Also die das wirklich ganz toll gemacht haben und ging es vor allen Dingen auch einmal um Kommunikation mit Patienten und auch Kommunikation im Team, denn beides ist wichtig, sowohl interne als auch externe Kommunikation.
Ja, wir erwarten nämlich von unserem Team, dass sie miteinander reden und dass jeder mit jedem redet. Man hat immer seine Favorites im Team, das ist ja auch ganz normal, auch untereinander, ne? Ist klar.
Ja.
Aber wir wollen immer alles möglichst offen kommunizieren.
Ja, das baut auch einfach Hürden ab, ne? Innerhalb des Teams, weil es ist schon ganz, ganz wichtig, dass man auch, also es ist heute nicht mehr so wie früher, wo der Chef gesagt hat, ja, dein Privatkram lass mal zu Hause, das ist dein privates Problem und das kannst du dir in deiner
das
Freizeit geben.
Das ist nicht
mehr so. Ja, ein Stück weit steckt manchmal vielleicht ein kleiner Kern Wahrheit drin, aber es ist halt einfach so, dass dein Personal ist auch deine Arbeitsfamilie.
Und ja, das ist unsere Praxisfamilie.
Genau, und natürlich
Praxis-Mami.
Sind auch, betrifft natürlich auch Persönliches, auch irgendwo die Arbeit und andersrum. Also
mein
das
Gott,
ist
man
gar keine Frage.
So viel Zeit miteinander.
Genau,
ja,
also klar, es muss nicht immer alles vielleicht unbedingt auf der Arbeit diskutiert werden, aber im Großen und Ganzen ist es schon uns auch wichtig, dass wir auch privaten guten Draht mit unseren Mitarbeitern haben. Und das sind auch, glaube ich, die Sachen, die es halt auch interessant machen, in so einer Praxis auch dauerhaft arbeiten zu wollen und auch wenn die externen Umstände schwer sind, auch trotzdem Spaß an seinem Beruf zu haben.
Spaß an seinem Beruf und auch da ist, finde ich, hat sich ein Wandel getan, weil natürlich auch die Arbeitszeitmodelle sich völlig verändert haben. Also wer sich heute hinstellt und sagt, ja, du kannst hier nur Vollzeit arbeiten, das ist einfach nicht möglich. Ja, man muss flexibel sein und man muss versuchen, was anzubieten, halt so in dem Rahmen, wie es natürlich auch ins Team passt und wie es vom Team auch toleriert wird, wie wir das gerne hätten, gar keine Frage, aber das ist heute eigentlich auch selbstverständlich.
Ja, aber so fängt halt der Wandel, was die hausärztliche Versorgung angeht, ja schon im Kleinen eigentlich bei jedem in seiner eigenen kleinen Praxis an, ja, ärztlicherseits, auch patientenseitig. Also bitte Leute, ganz ehrlich, schätzt euren Hausarzt, er ist nicht selbstverständlich.
Nee.
Ja, also seid froh, wenn ihr einen habt und auch an die da draußen, die immer gerne Arzthobbing machen und von einem zum anderen gerne wechseln, weil der eine war mal doof zu mir und deswegen hasse ich den jetzt und gehe zum nächsten und
ja,
der ist
und
dann
der
auch
hat das persönlich gemeint. Keiner meint das irgendwie
und dann
in irgendeiner Art und Weise.
Der nächste ist nach einem halben Jahr dann auch in Ungnade gefallen, dann hüpfe ich weiter zum nächsten. Lasst euch gesagt sein, das ist ein aussterbendes Modell. Ihr werdet bald keinen Arzt mehr finden.
Ja. Ich wollte noch mal einmal ganz kurz, vielleicht auch zum Abschluss, dann noch mal das Primärarztsystem, weil das ja was ist, was jetzt auch gerade so heftig diskutiert wird. Vielleicht da kurz auch als Beispiel, wir hatten es ja vorhin schon von anderen Ländern, Dänemark beispielsweise, da ist es so, dass du einen Hausarzt zugeteilt bekommst. Also da kriegst du eine Liste, da kannst du irgendwie aus drei oder so auswählen und den musst du dann auch nehmen und dem bist du zugeteilt. Und du kannst nur wechseln, wenn du tatsächlich bezahlst und ansonsten bist du an den gebunden. Und der Sinn des Primärarztsystems ist ja sozusagen...
Da kannst du, glaube ich, auch nur maximal einmal im Jahr wechseln, auch wenn du genau, diesen also Betrag das bezahlst. Also das ist auch nicht so, dass du da einfach ständig hin und helfen kannst, wenn du die Kohle hast.
Genau, und darüber diskutieren wir auch ganz oft. Ne? Mhm. Also das ist ja zum Beispiel im Hausarztverband so das Modell, was gefahren wird. Das ist auch da ein Für und Wider. Grundsätzlich finden wir es total sinnvoll, wenn der Hausarzt als erster Ansprechpartner dient, weil da gibt es auch diverse Statistiken und Studien. 80-90% können beim Hausarzt ohne Problem geklärt werden, meist sogar im Erstkontakt. Ja? Das heißt, man könnte schon ganz viel trichterförmig aussortieren, um zu gucken, wie und zu welchem Facharzt es weitergeht.
Dann ist sicherlich auch wichtig, dass auch einfach mal wieder... einfach Gesundheit auch mal wieder Teil von Allgemeinbildung wird, mhm. Weil wir merken, dass zunehmend, dass wirklich Patienten überhaupt keine Ahnung mehr von simpelsten Vorgängen in ihrem Körper haben, dass wirklich banalste Probleme als völlig lebensbedrohlich schon fast wahrgenommen werden, was einfach an einer schlechten Bildung hinsichtlich Gesundheit und Körper einfach
liegt. Ja, wir oft schon überlegt haben, das nochmal in der Schule oder so anzubieten. Das ist, ist natürlich auch ein Thema, aber im Grunde ist einfach die Überlegung, macht so ein Primärarztsystem mit schwindenden Hausarztzahlen Sinn oder nicht? Grundsätzlich, wie gesagt, ich persönlich finde es eigentlich von der Grundidee richtig, zu sagen, ne, erstmal gucken, der Lotse, der den Großteil eben selbst lösen kann, nicht weiterschicken muss, würde dann auch die nachfolgenden Fachärzte auch entlasten. Aber, da kommen wir wieder zu diesem Problem, Verdünnerscheine, darf man auch nicht vergessen, auch die Kardiologen haben Verdünnerscheine oder die Orthopäden oder sonstiges. Und ob die am Ende mit der Vergütung, die vorhanden ist, dann auch wieder leben können, ist die Frage. Und Hausärzte.
Na klar, also es muss sich auf jeden Fall was ändern an der Vergütung. Da hat man ja jetzt, das hat der eine oder andere von euch sicherlich im TV und in den Medien mitbekommen, dass es ja die sogenannte Entbudgetierung für Hausärzte geben sollte. Lasst euch gesagt sein, das ist eine absolute Mogelpackung.
Ja,
letztendlich wurden nur ganz kleine Teile der Abrechnungsmöglichkeiten entbudgetiert. Dafür wurden andere aber wieder umgemodelt und gestrichen, sodass unter dem Strich das Gleiche für den Hausarzt bleibt, plus minus vielleicht ein paar Tacken, aber das ist auf keinen Fall eine echte Entbudgetierung.
Naja, und durch also die Hintertür so Sachen wie, wenn ihr dann samstags Sprechstunde macht oder freitags nachmittags bis 19 Uhr oder sonst noch was, dann kriegt ihr ein bisschen mehr.
Ja, aber das ist eine Mogelpackung und das verdient auch nicht das Wort Entbudgetierung.
Nee,
also das könnt ihr gleich mal streichen. So wie das umgesetzt worden ist, hat das überhaupt nichts gebracht. Das muss man klar sagen. Aber finanzielle Vergütung für eine fachliche Leistung ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz großes Thema für die nächsten Jahre. Da ist leider nicht in Sicht, dass die Politik wirklich was signifikant ändern wird.
Was uns auch allen Gedanken macht, ne? Weil was ist der Anreiz, schlussendlich sich aktuell niederzulassen, wenn du jetzt nicht gerade ein Idealist bist, wie wir es sind und uns an sich das Fach natürlich wahnsinnig Spaß macht und wir einfach Eigenständigkeit schätzen, ist sowohl das wirtschaftliche Risiko hoch. Es gibt zwar wenig Praxen, die pleite gehen in dem Sinne, aber trotzdem hast du durch die Fluktuation des Personals und so, es ist schon wahnsinniger Stress.
Ja,
und da fragt man sich natürlich als junger Kollege, warum zum Teufel soll ich das denn machen?
Und das wirtschaftliche Risiko ist insofern halt schon gegeben, weil wenn ich oder Jona ausfalle in der Praxis, dann kommen da 0 Euro rein. Ja? Ja.
Wenn ich Urlaub habe und zu habe, ist zu. Und ich muss halt trotzdem weiter meine Angestellten
bezahlen. Keinen einzigen Cent in der Zeit, aber meine Kosten laufen weiter. Und das ist halt einfach in der Selbstständigkeit so. Das bringt ein gewisses Risiko mit sich, aber es bringt natürlich auch Vorteile mit sich. Das wollen wir auch nicht verschweigen. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass der Trend dahin geht, dass sich Ärzte gerne anstellen lassen möchten. Und auch deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass die selbstständig sein wollen, sich überlegen, wie sie vielleicht ärztliche Kollegen auch in einem Beschäftigungsverhältnis mit einbinden können. Mhm. Aber es ist am Ende des Tages so, es können sich nicht alle anstellen lassen, weil es muss immer auch einen Arbeitgeber geben.
Ja.
Und der ist nun mal in der Regel nicht angestellt.
Und was wir übrigens alle nicht wollen, sind die privat geführten MVZs, die nur Gewinn erwirtschaften wollen. Das ist das, was wir auch alle nicht wollen. Ne?
Ja.
Auch Krankenhäuser, seht ihr ja, alle privatisiert, gehen alle pleite.
Ja, auch das haben wir auch selber in so einem MVZ mal eine Zeit lang gearbeitet. Also letztendlich geht es dort ausschließlich um Gewinnmaximierung. Das ist ein unangenehmer Druck für alle Mitarbeiter.
Ja.
Das ist keine gute Versorgung für Patienten in der Regel. Und da geht es natürlich wirklich nur darum, dass am Ende auch die Kohle hinten raus stimmt.
Ja, und das ist was die Politik nun endlich, das erzählen die seit Jahren und es passiert nichts. Sie
werden ja, nicht da ist verboten. Das Kind aber eigentlich schon im Brunnen gefallen, weil schon viel zu viele in die Privatisierung abgetaucht sind. Und das kann man eigentlich so gut wie nicht mehr rückgängig machen.
Ja.
Das ist ein großes Problem. Also diese MVZs, das kann wirklich, wenn das von Ärzten geführt wird, auch eine Option sein, ja, wenn das ärztlich geführt ist und entsprechend auch aufgezogen
Zumal
wird.
Zumal der Trend ja eben nicht mehr zur Einzelpraxis geht, Absolut, sondern eben in
Es muss ja nicht immer gleich das MVZ sein, es kann ja auch einfach eine Gemeinschaftspraxis oder Praxisgemeinschaft sein.
Wir sind ja jetzt auch aktuell zu viert und das ist auch ein nettes Miteinander so. Ne?
Absolut, also. Und also das ist sicherlich einerseits ein Problem, kann aber, wenn es richtig gemacht ist, auch ein Teil der Lösung sein. Dann gibt es natürlich immer die Idee mit den kommunalen MVZs oder mit den kommunal geführten Praxen, wo die Gemeinden letztendlich als Inhaber dieser Praxen auftreten,
wo Räumlichkeiten halt stellen. Das Problem ist, dass die Kommunen halt auch kein Geld haben und immer die Hoffnung haben, dass dann nur irgendwann ein Arzt kommt, der
es abnimmt. Aber es ist am Ende des Tages so, genauso wie Schule, wie Straßenbau etc. Sachen von Kommunen sind, wird es auch in der Zukunft so sein, dass Gesundheitsversorgung auch in den Fokus der Kommunen rücken wird. Es gibt jetzt schon etliche Gemeinden, die keinen Hausarzt mehr haben, auch keinen nachbekommen, die da dringend versuchen, jetzt auf die Schnelle was auf die Beine zu stellen. Es ist ganz, ganz klar, dass diese kommunalen MVZs in der Regel defizitär laufen. Das heißt, die werden keinen Gewinn abwerfen. Ja, und das natürlich für Kommunen, gerade die in der Regel ja pleite sind oder nicht viel Geld haben, schon ein ganz, ganz großes Problem, weil kann man sich halt einfach nicht leisten. Aber trotzdem ist der Arzt ja etwas, was einfach schlichtweg benötigt wird, wie Polizei, wie Feuerwehr oder anderes.
Naja, der Begriff des systemrelevanten Berufes ist an der Stelle gar nicht so schlecht, aber.
Und da wird sich sicherlich die eine oder andere Kommune auch davon verabschieden müssen, zu sagen, ja, das ist ja ein Privatunternehmen und da haben wir nichts mit zu tun. Aber es wird halt immer so sein, dass da Kosten reingesteckt werden müssen am Ende des Tages. Also das ist sicherlich keine Lösung für jede Gemeinde.
Nee, aber das ist vielleicht ein ganz gutes Schlusswort zu sagen. Es ist immer eine individuelle Entscheidung, wie eine Praxis, wie ein MVZ geführt wird, wie was für Wege man gehen kann, kommt auf die Region drauf an, kommt auf die Begebenheiten drauf an. Das ist sehr individuell, aber es müsste politisch viel, viel mehr passieren als das, was es aktuell tut und auch perspektivisch muss definitiv mehr passieren.
Also wir gehen aktuell sehenden Auges in eine riesige Problematik rein. Natürlich kann jeder in seinem kleinen Rahmen etwas dazu beitragen, dass es vielleicht besser wird oder dass es in seinem kleinen Rahmen zumindest.
Also wenn ihr euch das nächste Mal ärgert, dass die E-Mail nicht in einer Stunde bearbeitet wird, dann denkt mal dran, wie viel E-Mails da am Tag anlaufen und wie viel Kanäle wir da bedienen. Und
lasst euch gesagt sein, wir sitzen auch am Wochenende samstags und sonntags und beantworten E-Mails und so weiter und so fort, was nicht selbstverständlich ist.
Ja, also deswegen, das ist ein Thema für alle, es betrifft alle, weil Gesundheit einfach jeden von uns betrifft. Und ihr könnt ja mal eure Gedanken dazu teilen, was ihr für Erfahrungen gemacht habt oder was ihr glaubt, was vielleicht das alles mal verbessern würde. Vielleicht habt ihr noch irgendeine Idee, worüber wir jetzt gar nicht nachgedacht haben.
Ja, und auch einfach euer Verhalten als Patienten ist auch ein entscheidender Faktor, wie zukünftig medizinische Versorgung
und wie es Spaß macht. Wenn ihr alle Leute vergrault, ist nicht gut.
Ja,
wir brauchen noch Leute in diesem
System. Aber ich glaube ganz fest daran, dass es nicht nur rein eine politische oder ärztliche Aufgabe ist, sondern dass alle daran beteiligt sind. Und dazu gehört nun mal, zu einer Arzt-Patienten-Beziehung gehört eben auch der Patient. Ja, und es ist halt einfach so, dass da auch ein Umdenken stattfinden muss, wie, wann und in welchem Maß man Ärzte aufsucht, was man vielleicht auch selbstständig oder vielleicht in untergeordneter Kategorie beim PA oder PCM
erstmal akzeptieren kann. Dass man halt auch Leute weiterbildet, dass eben auch mal Studenten in der Praxis sind, dass eben auch Assistenzärzte in der Praxis sind.
Genau.
Weil wenn wir keinen Nachwuchs haben oder Auszubildende bei den MFAs, dann wird es keinen mehr in diesem Job geben und das gehört halt einfach auch dazu.
Und seid froh, dass ihr den Arzt eurer Zukunft heute schon in der Praxis seht, weil das ist der euch morgen versorgt.
Genau. Also in diesem Sinne, glaube ich, ist es ein ganz gutes Schlusswort. Also wir freuen euch über eure Kommentare, folgt uns auf Instagram und wir freuen uns, von euch zu hören und bis zum nächsten Mal.
Also, ciao Kakao.